Radio Prag Nachrichten.
Der Ausbau des Kernkraftwerks Temelin ist Schwerpunkt bei einem Treffen zwischen Netschers und Obama. Kulturminister Besser, Kirchenrestitution wird keine Enteignungen vor 1948 betreffen. Die Polizei hat kiloweise Sprengstoff in Pilsen entdeckt. Beim Besuch von Premier Netschers in den USA wird der Ausbau des Kernkraftwerks Temelin das beherrschende Thema sein. Am Donnerstag wird der tschechische Regierungschef mit US-Präsident Barack Obama zusammentreffen. Laut der Presseagentur CTK wird der US-Präsident das Interesse amerikanischer Firmen am Ausbau des Atomkraftwerks deutlich machen. Die amerikanische Firma Westinghouse bewirbt sich um die öffentliche Ausschreibung. Der Besuch des Premiers im Weißen Haus wird aber auch als Zeichen einer neuen Phase in den tschechisch-amerikanischen Beziehungen gewertet, die sich nach dem Verzicht der Obama-Administration auf einen Raketenschutzschild verschlechtert hatten. In Polen und Tschechien sollten Abfangraketen und eine Radarstation aufgebaut werden, um Angriffe mit Raketen aus sogenannten Schurkenstaaten abzuwehren. Die tschechische Vorgängerregierung unter Mirek Topolánek hatte das Projekt befürwortet, der Großteil der tschechischen Bevölkerung lehnte die Radarstation jedoch ab. Kulturminister Jiří Besser hat heute Landwirtschaftsminister Petr Bendl versichert, dass im geplanten Gesetz zur Kirchenrestitution keine Rückgabe von enteigneten Ländereien vor dem 25. Februar 1948 vorgesehen sei. Damit fallen nur kommunistische Enteignungen von Kirchengütern unter die Restitution. Der Landwirtschaftsminister hatte Bedenken geäußert, dass einige Abschnitte im geplanten Gesetz den Weg für Rückgabeforderungen des Deutschen Ordens ebnen könnten. Zum Besitz des Deutschen Ordens in Tschechien gehörten 20.000 Hektar Wald, eine größere Anzahl an Feldern sowie die Burg Bosov. Sie wurden nach dem Krieg auf Grundlage der Beneš-Dekrete als Besitz des Deutschen Reiches enteignet und gelangten so in den Besitz der Tschechoslowakei. Zuvor waren die Besitztümer des Ordens bereits von den Nationalsozialisten enteignet worden. Die tschechische Regierung werde die Zustimmung zum Kroatien-Beitritt im Parlament nun doch nicht von einem Ja zur tschechischen Ausnahmeklausel von der EU-Grundrechtecharta abhängig machen, sagte ein Regierungssprecher am Mittwoch. Tschechien akzeptiere eine entsprechende Empfehlung des juristischen Dienstes der EU-Kommission. Die Ausnahmeklausel von der EU-Grundrechtecharta hatte Präsident Václav Klaus vor 2 Jahren als Gegenleistung für die Zustimmung Prags zum Reformvertrag von Lissabon erstritten. Damit will die tschechische Regierung eventuellen Klagen gegen die Beneš-Dekrete oder auch auf Entschädigung vertriebener Sudetendeutscher aus dem Weg gehen. Die Sonderklausel soll mit der nächsten Vertragsänderung im Zuge des Kroatien-Beitritts verbrieft werden. Premier Netschers hätte sich nach eigenem Bekunden eine Verknüpfung beider Dokumente gewünscht. Das sei jedoch nach Ansicht des juristischen Dienstes nicht möglich, sagte er. Bei einer Kombination beider Vorlagen hätte eine Abstimmungsniederlage gedroht. Die sozialdemokratische Opposition begrüßt zwar den EU-Beitritt Kroatiens, lehnt aber die Sonderklausel vehement ab. Sie verfügt im Senat, der dem Beitritt zustimmen muss, über eine komfortable Mehrheit. Das Verkehrsministerium gab am Mittwoch bekannt, dass es die Eisenbahntrasse zwischen Děčín und Prag auch für private Anbieter öffnen möchte. Dazu wird eine öffentliche Ausschreibung erfolgen. Ein Sprecher des Ministeriums erklärte, man rechne mit mindestens 5 Interessenten, die eine Schnellzugverbindung einrichten wollen. Definitives Interesse signalisierte die Firma Regiojet, die bereits eine Verbindung zwischen Prag und Ostrau betreibt. Der Einstieg privater Gesellschaften führe zu einer Verbesserung des Service für die Fahrgäste und zu Kosteneinsparungen im Bahnverkehr, so ein Sprecher des Unternehmens gegenüber der Nachrichtenagentur CTK. Wann der Bahnkorridor für die private Konkurrenz geöffnet werde, sei allerdings noch nicht klar, wandte der Sprecher des Ministeriums ein. Zunächst müsse die Europäische Union informiert werden und dann müsse die Ausschreibung 12 Monate im Anzeigenblatt der EU veröffentlicht werden. Die Polizei hat auf dem Schwarzmarkt mehrere Kilogramm Sprengstoff sichergestellt. Einem verdeckten Ermittler seien im westböhmischen Pilsen 5,5 Kilogramm TNT und 2,5 Kilogramm des Plastiksprengstoffs Semtex einschließlich Zündern angeboten worden, sagte ein Sprecher des Polizeipräsidiums in Prag am Mittwoch. Der mutmaßliche illegale Waffenhändler, ein 59 Jahre alter Mann aus Serbien, wurde festgenommen. Bei einer Razzia in der Wohnung des Verdächtigen fand die Polizei zudem mehrere 100 Schuss Munition für automatische Waffen. Bei einer Verurteilung drohen dem Mann bis zu 8 Jahren Haft. Der Sprengstoff Semtex aus tschechischer Produktion gelangte in der Vergangenheit wiederholt in die Hände von Terroristen. Abschließend noch ein Blick auf das Wetter. Am Donnerstag ist es weiterhin bewölkt bis bedeckt, anfangs dauerhafter Regen oder Schauer. Im Laufe des Tages verringern sich die Niederschläge und örtlich klart es auf. Die Tageshöchsttemperaturen liegen bei 10 bis 14 Grad, in Höhen ab 1000 Metern liegen die Höchsttemperaturen allerdings nur bei 7 Grad Celsius. Das waren die Meldungen von Radio Prag mit Marco Zimmermann.
Hallo, Sie haben Radio Prag eingeschaltet. Mein Name ist Margareta Kachlikova und ich melde mich zunächst mit einem Themenüberblick. Die Aufmerksamkeit der Europäer richtet sich zurzeit auf Brüssel. Obwohl in Tschechien mit Kronen und nicht mit dem Euro bezahlt wird, ist auch hierzulande die Zukunft der Eurozone von Bedeutung. Infolge der Schuldenkrise plant nun die tschechische Regierung weitere Einschnitte im Haushalt. Wir berichten darüber in unserem ersten Beitrag und auch im heutigen Wirtschaftsmagazin im zweiten Teil unserer Sendung. Dazwischen widmen wir uns der Mission der tschechischen Armee im Kosovo, die in dieser Woche nach 12 Jahren zu Ende geht. Und wir berichten auch über eine der Prager Dominanten, eine der größten Reiterstatuen der Welt, die bronzene Skulptur Jan Šiškas, blickt nach einer Restaurierung wieder aus dem Vítkovberg auf Prag. Bleiben Sie dran, ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Zuhören. Beim EU-Gipfel in Brüssel sind alle Augen auf die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel gerichtet. Auch Premier Petr Nečas dürfte seine Amtskollegin im Blick halten, denn vom Wohl und Weh in der Eurozone hängt genauso die tschechische Zukunft ab, obwohl das Land den Euro nicht eingeführt hat. Bereits jetzt aber zeigen sich erste Folgen der Krise. Die tschechische Regierung plant weitere Einschnitte im Haushalt. Mehr nun von Till Janzer.
Eigentlich wollte Premier Nečas zeitig in die Vereinigten Staaten fliegen, denn am Donnerstag trifft er sich mit US-Präsident Barack Obama. Doch nun hat der tschechische Regierungschef umgebucht. Erst der EU-Gipfel in Brüssel, dann ein Nachtflug über den Atlantik. Denn es geht um die Frage, wie kann der Euro und damit ein wichtiger Pfeiler der EU gerettet werden? Premier Nečas. Die Lage in der Eurozone sollte uns nicht gleichgültig lassen. Wir sind mit ihr eng verbunden. 70% des tschechischen Exports gehen dorthin. Jegliche Instabilität und wirtschaftlichen Probleme in der Eurozone machen sich sofort in der Nachfrage nach tschechischen Gütern und Dienstleistungen bemerkbar und damit auch in den Wirtschaftszahlen. So der tschechische Regierungschef vergangene Woche noch vor dem ersten EU-Gipfel. Wie ernst diese Worte zu nehmen sind, zeigte sich am Dienstag dieser Woche. Da gab Finanzminister Miroslav Kalousek bekannt, dass sein Ressort die Konjunkturprognosen für Tschechien herunterkorrigieren muss. Ursprünglich ging das Finanzministerium von 2,5% Wirtschaftswachstum aus, sowohl in diesem als auch im kommenden Jahr. Alle makroökonomischen Kennziffern würden schlechter sein als in der letzten Prognose, so der Politiker der liberal-konservativen Top 09. Die neuen Schätzungen will Kalousek aber erst am nächsten Montag veröffentlichen. Die Auswirkungen auf die Planungen des Staatshaushaltes für 2012 jedoch hat der Ressortchef bereits durchgerechnet. Wir erwarten etwa 20 Milliarden Kronen weniger an Einnahmen wegen der schlechteren Wirtschaftslage. Das sind rund 15 Milliarden weniger an Steuereinnahmen und 5 Milliarden an Versicherungsgeldern. Wir sind aber in der Lage, diese Ausfälle bei den Einnahmen mit Änderungen bei den Ausgaben zu kompensieren. Das heißt aber nichts anderes als weitere Kürzungen im Staatshaushalt. Die sollen allerdings nicht in den derzeitigen Haushaltsentwurf einfließen. Zu weit sind die Verhandlungen dazu bereits im Abgeordnetenhaus fortgeschritten. Im Frühjahr dürfte es deswegen einen Nachtragshaushalt geben. Denn Kalousek bestätigte am Dienstag noch einmal, er wolle am Ziel festhalten, dass das Defizit der öffentlichen Haushalte nicht über 4% liegen darf.
Soweit der Bericht von Till Janzer. Über die tschechischen Positionen zur Rettung des Euro werden wir später in unserer Sendung noch genauer informieren, und zwar in unserem Wirtschaftsmagazin. Nach 12 Jahren beendet die tschechische Armee am Donnerstag ihren Einsatz im Kosovo. Auf der Grundlage einer UN-Resolution haben dort seit 1999 mehr als 8000 tschechische Soldaten an der KFOR-Mission mitgewirkt. In den Jahren 2005 und 2006 hatten die Tschechen sogar das Oberkommando für die internationale Militärbrigade Mitte. Jetzt aber bleiben nur noch wenige Soldaten im Befehlsstab der KFOR-Mission zurück. Der eigene Stützpunkt im Ort Schajkowaz wurde aufgelöst und die letzte Amtshandlung, die Schlüsselübergabe, erfolgt am Donnerstag. Lothar Martin berichtet.
Am Donnerstag wird auf dem Hügel über Schajkowaz die tschechische Fahne eingezogen und statt ihrer die Flagge des Kosovo gehisst. Danach bleibt nur noch der Blick zurück, sagt der letzte Kommandeur des tschechischen Stützpunktes, Major Josef Nejedli, während der Vorbereitungen für den Abzug.
Wir sind in der Tat das letzte Kontingent der tschechischen Streitkräfte am Stützpunkt Schajkowaz. Mit diesem Auftrag sind wir hierher gekommen und lösen jetzt auch den Stützpunkt auf. In der Rückbetrachtung löst das in mir oft verschiedene Emotionen und Erinnerungen an die beiden vorangegangenen Einsätze aus, die ich hier vollbracht habe.
Major Nejedli war also dreimal im Kosovo. Er kann deshalb auch gut vergleichen, was sich seitdem dort alles geändert hat.
Zum Beispiel das Jahr 2001, da gab es hier häufig Demonstrationen oder Unruhen von Seiten der Kosovo-Serben oder der Kosovo-Albaner. Aber darauf waren die Soldaten vorbereitet, sodass es nicht zu einer direkten Bedrohung von menschlichem Leben gekommen ist.
Die Sicherheit, die die Soldaten hier damals gewährleistet haben, sei um einiges höher gewesen als bei den Folgeeinsätzen. Da hätten die Einwohner die KFOR-Soldaten vor 10 Jahren auch sehr positiv wahrgenommen, was sich mit der Zeit aber geändert hätte, bemerkt Nejedli.
In den Jahren 2005 und 2006, als ich hier zum zweiten Mal im Einsatz war, hat man schon nicht mehr so sehr zu uns aufgeschaut. Wir waren für die Einwohner zur Routine geworden und wurden manchmal als repressive Einheit wahrgenommen, die hier ihren Dienst zur Stabilisierung des Landes macht. Insgesamt aber genossen wir weiter großen Kredit und Respekt.
Die Soldaten der KFOR-Einheiten mussten im Kosovo zuerst dafür sorgen, dass die Spannungen zwischen Serben und Albanern nicht in Gewalt münden. Aber auch ausgesprochen kriminelle Fälle galt es zu lösen.
Es waren einzelne Vorfälle, bei denen uns vorgeworfen wurde, dass wir uns mehr um die Serben oder um die Albaner kümmern würden. Auf alle Fälle aber glaube ich, dass die Mehrheit der Bevölkerung die Anwesenheit der tschechischen Streitkräfte hier positiv wahrgenommen hat.
Besonders den Jüngsten, den Kindern, werden die vertrauten Gesichter der tschechischen Soldaten fortan vermutlich fehlen. Denn sie legten ihre Scheu am schnellsten ab und das tschechische Ahoi kommt ihnen gut über die Lippen.
Ahoi!
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 Sie hörten einen Beitrag von Lothar Martin. Und aus dem Balkan nun zurück in die tschechische Hauptstadt. Zwischen den Prager Stadtvierteln Karlin und Žižkov liegt ein Hügel, der einige Attraktionen zu bieten hat. Durch den Vítkov, so heißt er auf Tschechisch, führen mehrere Eisenbahntunnel und ein langer Fußgängertunnel. Aber auch ein alter Atombunker soll sich in ihm verbergen. Die größte Sehenswürdigkeit allerdings befindet sich auf dem Berg. Die nationale Gedenkstätte sowie eine bronzene Reiterstatue Jan Žižkas. Diese wurde restauriert und am Montag der Öffentlichkeit präsentiert. Ein Bericht von Marco Zimmermann.
Die Besucher sind sich einig, die Restaurierung der bronzenen Statue des husitischen Heeresführers über Prag ist gelungen. Jan Žižka thront über Prag und wacht über seine Untertanen. Diesem Eindruck kann man sich nur schwer erwehren, wenn man vor dem 22 Meter hohen und 16 Tonnen schweren Reiter steht. Nun ist die Statue frisch restauriert und strahlt in neuem Glanz. Dazu waren aber einige komplizierte Reparaturen nötig, wie Restaurator Petr Douda erzählt.
Wir mussten sicherstellen, dass die Schrauben die Statue zusammenhalten. Es waren eiserne Schrauben, die vielfach korrodiert waren. Sie wurden durch rostfreie ersetzt. Es war auch nötig, die Konstruktion der Statue zu verstärken. Dazu musste der Körper des Reiters und des Pferdes abgestützt werden. Und um alle Schrauben austauschen zu können, mussten wir einige Teile abnehmen. Dazu gehörten der Schwanz, die Hände, die Füße und der Kopf Žižkas.
Über anderthalb Jahre haben Peter Doda und seine Kollegen an der Statue gearbeitet und mehr als 5000 Schrauben ausgetauscht. Die Runderneuerung des drittgrößten bronzenen Reiterstandbildes in Europa hat umgerechnet 920.000 Euro verschlungen, war aber nach mehr als 60 Jahren Wind und Wetter dringend nötig. Nach der Restaurierung sieht der Reiter aber anders aus als vorher, denn er glänzt nun schwarz. Dazu Peter Dauder.
Auf den ersten Blick lässt sich das erkennen, denn sie wurde mit einem besonderen Bienenwachs konserviert. In den vergangenen 60 Jahren wurde die Oberfläche ausgebessert, indem Graphit unter das Bienenwachs gemischt wurde. Und an den Stellen, an denen sie ausgebessert wurde, hatte sich die alte Patina gebildet. Diese Stellen wurden nun gesäubert und dadurch ist jetzt zwar eine künstliche Patina entstanden, allerdings ohne die Zusätze, die eine natürliche Patina ermöglichen würden.
Die Statue gehört zum Ensemble der nationalen Gedenkstätte auf dem Vítkov. Das monumentale Betongebäude hinter der Statue wurde bereits in der ersten tschechoslowakischen Republik erbaut und sollte als Gedenkstätte für die Errichtung der Nation dienen. Nach dem Zweiten Weltkrieg haben die Kommunisten die Anlage zweckentfremdet und sie in ein Mausoleum für Clement Gottwald und andere hohe Parteifunktionäre umgewandelt. Die Statue wurde bereits Ende der 1920er Jahre konzipiert, nach dem Münchner Abkommen wurden die Arbeiten jedoch eingestellt. Erst im Juni 1950 wurde sie dann feierlich enthüllt. Vom Sockel der Reiterstatue und vom Dach der Gedenkstätte hat man übrigens einen wunderbaren, nicht alltäglichen Blick auf die goldene Stadt. Und einen wenig bekannten, denn Touristen verirren sich selten auf den Vítkov.
Soweit Marco Zimmermann und soweit das Tagesecho. Sie hören immer noch Radio Prag, die Auslandssendungen des tschechischen Rundfunks. Die EU steht weiter unter Druck, das Projekt der Eurozone vielleicht schon am Scheideweg. Auf dem zweiten EU-Gipfel binnen 4 Tagen soll am Mittwoch in Brüssel der große Befreiungsschlag im Kampf gegen die Schuldenkrise gelingen. Die Tschechische Republik, die kein Euroland ist, will dazu beitragen, dass sich endlich mehr bewegt bei der Bewältigung der Krise. Dazu hat die Regierung ziemlich klare Standpunkte, die Premier Petr Nečas und Finanzminister Miroslav Kalousek am Dienstag in Prag erläutert haben. Radio Prag war auf der vom Nationalen Wirtschaftsrat der Regierung organisierten Pressekonferenz dabei. Lothar Martin fasst die wichtigsten Aussagen in einer weiteren Ausgabe unseres Wirtschaftsmagazins zusammen.
Wirtschaftsmagazin.
Der bereits erwähnte Wirtschaftsrat wird der Landessprache nach in Tschechien unter dem Kürzel NERV geführt. Für Premier Nečas war das eine Vorlage nach Maß, um zunächst darauf zu verweisen, wie viele Nerven ihn das Thema Schuldenkrise in seiner bisherigen Amtszeit schon gekostet habe. Und dass sich der Wirtschaftsrat, also NERV, eingehend mit ihr befasse, habe somit gleich doppelte Bedeutung, so Nečas. Dann aber wurde der Ministerpräsident deutlich.
Rozhodně nejsme v pozici těch, kteří by měli eurozóně.
Ganz sicher sind wir nicht in der Position derer, die der Eurozone raten könnten, wie sie vorzugehen hat. Sehr augenfällig ist aber, dass eine größere Koordinierung der Fiskal- und Wirtschaftspolitik jetzt auf der Tagesordnung steht. Die Koordinierung muss vor allem auf eine Erhöhung der Fiskaldisziplin zielen und auch festlegen, wie diese Disziplin einzufordern ist. Es hat sich ganz eindeutig gezeigt, dass dies notwendig ist.
Aufgrund dieser Sichtweise formulierte Nečas auch die tschechische Position für den erneuten EU-Gipfel.
Wir sind überzeugt, dass es notwendig ist, auch den privaten Sektor in die Lösung der staatlichen Schuldenkrise einzubinden. Und was die Tschechische Republik auf jeden Fall unterstützt, ist eine verstärkte Fiskaldisziplin in der Eurozone.
Dem EU-Währungsgebiet, also der Eurozone, gehören jedoch nur 17 der insgesamt 27 Länder an. Daher werden Fragen, wie die Eurozone zukünftig aussehen wird und welchen Weg die Euro-Länder einschlagen werden, beim EU-Gipfel selbst sicher nicht die Hauptrolle spielen, glaubt Finanzminister Kalousek.
Das Hauptthema des Gipfels wird sein, nach welchem Mechanismus Banken, deren Bilanzen nicht im besten Zustand sind, erneut kapitalisiert werden. Es wird also darum gehen, sehen, in welcher Weise diese Banken neues Kapital erhalten, um das Vertrauen auf den Markt zurückzugewinnen.
Und auch zu diesem Thema habe Tschechien eine klare Position, sagte Premier Nečas.
Ich will es ganz offen sagen, in dieser Hinsicht pflichten wir dem deutschen Standpunkt bei. Das heißt, die Banken, die in Schwierigkeiten stecken, müssen sich zunächst Kapital auf dem Markt suchen, zum Beispiel bei privaten Investoren. Erst wenn sie damit keinen Erfolg haben, können sie die Hilfe der jeweiligen nationalen Regierungen in Anspruch nehmen. Und erst in letzter Instanz können sie darauf hoffen, mit europäischen Finanzmitteln versorgt zu werden.
Da Tschechien eine offene und sehr exportorientierte Wirtschaft habe, sei die Stabilität und Funktionsfähigkeit der Eurozone von nationalem Interesse, zog Nečas noch einmal ein Fazit unter die hiesige Erwartungshaltung für den EU-Gipfel. Mit dem Gipfel allein aber sind die Schuldenkrise sowie andere fiskalische und wirtschaftspolitische Aufgaben nicht zu lösen, weiß man in Tschechien. Deshalb hat sich der Wirtschaftsrat auch explizit damit befasst, in welchen Bereichen das Land noch zulegen muss und welche Hausaufgaben damit verknüpft sind. Die entsprechende Analyse hat Ratsmitglied Wladimir Dlohy am Dienstag verkündet. Zunächst aber räumte der Wirtschaftsexperte mit dem Vorurteil auf, dass die gegenwärtige Krise vor allem durch die finanzielle Schieflage in Griechenland ausgelöst worden sei. Ihre Ursachen liegen tiefer und zeitlich schon vor dem Jahr 2008, betonte Dlohy.
Es handelt sich um eine Haushalts- und Schuldenkrise, die erzeugt wurde durch die hohen Ansprüche auf der Ausgabenseite der öffentlichen Haushalte, und zwar im Zusammenhang mit den Strukturen der europäischen Ökonomien und der sozialen Modelle in Europa. Das hat zusammen mit der Bankenkrise dazu geführt, dass die unhaltbaren Defizite und nachfolgend die Schulden immer deutlich sichtbarer wurden. Und das ist nun die Situation, deren Zeugen wir heute sind.
Die EU stehe folglich vor einer Reihe von schwierigen Aufgaben, um die Krise zu lösen, sagte Dlohy. Neben einer Auflistung dieser Aufgaben gab Dlohy aber auch mehrere Empfehlungen an die tschechische Regierung weiter. Und zwar darüber, welche Dinge sie in nächster Zeit anpacken sollte, um die Anfälligkeit der tschechischen Wirtschaft auf äußere Schockeinflüsse zu minimieren. Dazu gehörten entsprechende Haushaltsmaßnahmen, eine größere Flexibilität des Arbeitsmarktes, die Erhöhung der Wettbewerbsfähigkeit und die Vertiefung der Reformen, die man gerade umsetzen wolle. Eine Sache allerdings sei zurzeit nicht notwendig, bemerkte Dlohy.
Wir sind der Meinung, dass man sich gegenwärtig nicht explizit mit einer Mitgliedschaft der Tschechischen Republik in der Europäischen Währungsunion befassen muss.
Mit anderen Worten, die Einführung des Euro in Tschechien ist vorerst auch weiterhin kein Thema. Demgegenüber hob Dlohy hervor.
Wir konstatieren eindeutig, dass von allen Szenarien über die weitere Entwicklung der Europäischen Währungsunion es für Tschechien der schlimmste Fall wäre, wenn die Eurozone zerfallen und es danach zu einer tiefen Rezession kommen würde.
In diesem Zusammenhang stimme Tschechien einer weiteren Integration der Europäischen Union zu, insbesondere in Bezug darauf, eine schnelle und kurzfristige Zentralisierung der Fiskalpolitik herbeizuführen. Entgegen allen bisherigen Vorbehalten, seinen eigenen eingeschlossen, könne man sich in Tschechien nun auch mit der schrittweisen Zentralisierung der EU-Politik anfreunden, sagte Dlohy und begründete das auch.
Ich bin der Meinung, das ist der Preis, den wir in der gegebenen Lage zahlen müssen. Und zwar deshalb, weil die katastrophale Variante einer weiteren Rezession in Tschechien der wesentlich schlechtere Fall wäre.
Die Haushalts- und Schuldenkrise hat also in Tschechien auch die Sichtweise zu einigen institutionellen Veränderungen in der Europäischen Union ein klein wenig verändert. Wirtschaftsexperte Dlohy knüpft daran aber ebenso etwas Hoffnung.
Man darf darauf hoffen, dass die Integration nicht mehr auf dieselbe Weise vorangehen wird, sondern auch für neue Ideen und Gedankenrichtungen offen sein wird. Ich bin der Meinung, dass die Tschechische Republik letztlich ein fester Bestandteil der Europäischen Union ist und immer sein wird. Daher ist es in unserem Interesse, die Prozesse zur Lösung der Krise zu unterstützen.
Dlohys Worte sind wohl so zu deuten, dass nun auch viele der Europakritiker aus Tschechien tatkräftig mit anpacken werden, um die EU nach der Krise auf ein festeres Fundament zu stellen. so unter anderem mit klaren fiskalischen Regelungen, die strikt einzuhalten sind und bei Verstößen auch sanktioniert werden. Dann würde Europa auch gestärkt aus der Krise herausgehen, glaubt Plohy.
Sie hörten das Wirtschaftsmagazin, das Lothar Martin für Sie gestaltet hat. Und damit ist unsere Sendung am Ende angelangt. Im Namen aller Beteiligten verabschiedet sich von Ihnen Markéta Kaflíková. Sie hörten Radio Prag, die Auslandssendungen des Tschechischen Rundfunks.